Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Und auf einmal höre ich ganz langsam Getrappel. Wird immer lauter, Getrappel und dieses Mö, Mö, diese ganz merkwürdigen Laute, die die Antilopen machen. Und Schnitt, und dann sehe ich auf einmal Tausende von Tieren, die diese Wege benutzen.
Spannung, Action, Drama, Happy Endings und Bilder, bei denen uns der Kiefer offen steht. Naturfilmer bringen all das auf die Filmleinwand. Wie schaffen sie es, so nah heranzukommen? Und was braucht es alles für eine gelungene Naturdoku? Ihr Lieben, ich freue mich ganz besonders, denn in dieser Folge zu Gast ist einer, der diese Fragen beantworten kann. Jan Haft, Biologe, Bestsellerautor und einer der renommiertesten Naturfilmer Deutschlands. Als Zivi war er beim Vogelschutz, hat später dann Geologie, Paläontologie und Biologie studiert. Und heute schafft er ein Bewusstsein für Naturschutz mit seiner Filmarbeit, aber auch mit seinen Büchern. Mit dabei in der Filmproduktion ist seine Frau Melanie, mit der er eine gemeinsame Produktionsfirma führt. Mittlerweile sind viele Dokumentationen entstanden, vor allem über unsere heimischen Lebensräume und Arten. Ob Wiesen, Moore oder Wälder, um die Faszination für Natur auf Leinwand zu bringen, braucht's keine weiten Reisen. Auch nicht für ein Interview mit unserem Lieblingshost Lukas Klaschinski. Jan ist aus Bayern zugeschaltet und da würde ich mal sagen, Lukas, Ton läuft und Action!
Lieber Jan, schön, dass es geklappt hat. Als Naturfilmer findet man dich wahrscheinlich eher selten zu Hause. Bist du mehr unterwegs oder mehr zu Hause?
Ich bin viel unterwegs, aber es ist nicht so, dass man das ganze Jahr über nur draußen irgendwo zwischen Gräsern und Blättern verbringt und kaum ins Haus kommt. Also immer wieder unterwegs, so jetzt auch gerade, bin vorgestern wiedergekommen aus Kasachstan, wo die Saiga-Antilopen ziehen und ihre Jungen gerade bekommen haben. Und dann bin ich wieder zu Hause am Rechner und schneide und schreibe.
Ah, du schneidest auch selbst?
Ja.
Wow, okay, das heißt, der komplette Entstehungsprozess ist dann in deinen Händen. Und wahrscheinlich, weil du es ja auch erlebt hast, weißt du, wie du es runter reduzieren möchtest und letzten Endes dann auch präsentieren möchtest, ne? Am besten.
Naja, wir sind eine Truppe hier, wir sind 9 Leute bei uns in der Firma, und die an diesen Filmen arbeiten, und jeder macht so seine Teile, aber da, wo ich mich auch mit einklinke, also ich mache viel Regie und Idee und Text und so Sachen und mache halt eben auch Kamera und vor allem auch Schnitt, aber natürlich nicht bei allen Filmen und die ganze Zeit. Das ist also, wir haben hier sozusagen mehrere Leute, die sich für die jeweiligen Gewerke, die sich damit beschäftigen.
Wie viele Reisetage hast du am Ende des Jahres auf deinem Konto?
Völlig unterschiedlich. Also mal vielleicht 30, 40, mal sind es, kann sein, dass es 150 sind. Also das hängt von den Projekten ab. Und hängt auch davon ab, wenn ich jetzt einen längeren Film, einen Kinofilm schneide, dann setze ich 3-4 Monate am Stück eigentlich im Schnitt, wenn ich den schneide. Mhm. Und dann bin ich in der Zeit weniger unterwegs, dann machen das sozusagen die Kameraleute, die Kamerafrauen und Kameramänner. Und dann gibt's Jahre, wo wenig Filme fertig werden, wo also wenig geschnitten wird, und da bin ich mehr unterwegs. Von daher ist es ein sehr abwechslungsreicher Job. Er hat also keine Arbeitsablaufroutine in dem Sinne.
Was ist denn der Part, der dir am meisten Spaß macht bei deiner Arbeit? Ist es das in der Natur sein? Ist es das fertige Werk dann letzten Endes sehen? Welche Prozesse machen dir mehr Freude bei der Arbeit?
Also den fertigen Film, den kann man dann so eine Mischung aus nicht mehr sehen und auch nicht mehr beurteilen. Also wenn man ihn dann so oft gesehen hat, wenn man schneidet und sich damit beschäftigt, es macht sehr viel Freude, sozusagen was zu planen, was vorzustellen. Wo sind die Tiere? Wie reagieren die Tiere? Wie ist das Verhalten? Man liest etwas, vielleicht ein Tier, über ein Tier, das man noch nicht gesehen hat. Und dann geht man raus und sucht, findet es vielleicht auch, und dann klappt es alles. Das ist besonders befriedigend, muss ich sagen. So antizipieren, die Natur verstehen, die Natur antizipieren und dann gucken, ob man es hinkriegt.
Wie plant man denn eigentlich die Zeit für einen Dreh ein? Also ihr könnt ja schlecht Fuchs und Hase oder Antilopen Bescheid sagen, hey, bitte zu dem Zeitpunkt an dem Ort, und dann brauchen wir da eine Geburt etc., wie das bei einem normalen Film mit Schauspielern der Fall wäre.
Naja, also man muss natürlich recherchieren und wissen, was die Tiere machen und wo sie es machen und wann sie es machen. Und ich war noch nie an einem Geburtstag eines meiner Kinder nicht zu Hause. Das war mir vor allem, als die Kinder klein waren, ganz wichtig. Und dieses Jahr war es so, dass man wusste, dass um den 5. Mai herum die Saiga-Antilopen ihre Jungen kriegen. Also 2-3 Tage vorher fängt es an, und dann dauert es immer 200 Tage länger und dann sind sie alle da. Aber am 5. Mai ist der Hauptsetztag. Und deswegen war klar, dass ich die ersten 2 Maiwochen weg sein würde, eben in Kasachstan, und habe dadurch einen Geburtstag eines Kindes geschwänzt oder war halt nicht da. Also, aber das kann man dann sehr schön eingrenzen, wenn man da mit Wissenschaftlern zu tun hat und Wissenschaftlerinnen, die eben ganz viel Zeit auf die Erforschung von diesen Organismen verwenden, dann können die oft ziemlich genau einschätzen, wann etwas passiert. Und ansonsten gibt es natürlich auch schwere einzuschätzende Vorgänge in der Natur. Da heißt es dann einfach probieren, einfach warten. Und ehrlich gesagt, der Misserfolg, der gehört immer auch zu unserer Arbeit, weil wir immer auch Jäger und Sammler sind, halt von Bildern. Und manchmal kommst du ohne Beute heim und manchmal spazierst du los und zückst die Kamera und 3 Stunden später hast du tolle Aufnahmen im Gepäck, weiß genau, jetzt sind 3 Minuten für den fertigen Film im Kasten. Das passiert auch.
Was war denn die längste Wartezeit, die du hattest auf einen Shot, auf eine Szenerie, die du unbedingt darstellen wolltest?
Also es gibt viele Beispiele. Die krasseste Sache war im Winter in Finnland, wo es nur 3 Stunden hell wird oder 4 Stunden hell wird. Und wir wollten in so einer verschneiten Märchenlandschaft Wölfe filmen, die sich an einem Kadaver zu schaffen machen. Und waren da in so einer Art Bauwagen, haben uns darin versteckt und mussten halt leise sein, weil die Wölfe gut hören und kein Licht anmachen, also das Handy oder lesen und so, weil die gut sehen. Und haben da so 50 Meter Entfernung zu diesem Kadaver auf die Wölfe gewartet. Wir hatten die Spuren gesehen, waren immer 2 Tage im Versteck, 2 Tage und eine Nacht. Dann sind wir raus, haben Akkus geladen, geduscht und so weiter. Nochmal 2 Tage rein, das haben wir 4-mal gemacht, also waren 8 Tage lang und 4 Nächte waren wir da drin und haben in diesem Versteck haben auf die Wölfe gewartet. Sie kamen nur einmal in stockfinsterer Nacht und es kam keine Aufnahme zustande. Das war wirklich zäh. Also das war wirklich hart zu ertragen, muss ich sagen. Obwohl ich, wenn ich im Versteck sitze, bin ich sehr geduldig. So bin ich ja ein Hektiker. Aber im Versteck, das bringt einem sehr runter und man fokussiert sich sehr schön auf das Geschehen, das man ewig ventiliert. Das kann man wirklich nur jedem empfehlen, der unter Rastlosigkeit leidet, sich mal in ein Versteck reinsetzen, aber ganz leise zu sein und die Natur und Tiere zu beobachten. Das macht einem ganz ruhig, das erdet einem furchtbar. Aber das war schon ein bisschen krass, die lange Zeit. Allerdings haben wir natürlich nicht nichts gemacht, sondern da haben sich dann Steinadler irgendwo gepaart, Grollkraben waren da, die Lapplandmeise hat an Knospen nach irgendwelchen Insektenlarven gesucht. Also irgendwas passiert ja immer, wenn man sich ruhig hält. Und ein paar Dinge konnte man dann auch filmen.
Nicht mal 1 Zentimeter groß, braun-schwarzer Rumpf und Zangen, die so kräftig sind, dass sie Schneckengehäuse aufbrechen können. Schnecken sind nämlich der Lieblingssnack von Ichiropsalis helvigiae, dem Schneckenkanker. Eine Weberknechtart, die in mitteleuropäischen Wäldern lebt. Und da sind wir schon im Film. Der Schneckenkanker hat seine Beute im Visier. Überfall. Die Schnecke schäumt, das ist ihre einzige Waffe. Der Schneckenkanker setzt zum erneuten Schlag mit seinen Scheren an, wird aber vom Schaum abgehalten. Noch ein Versuch und noch einer. Die Schnecke schäumt und schäumt, aber der Weberknecht gibt sich weiter Mühe, an den Rand des Schneckenhauses zu gelangen. Ein Kampf, der Actionfilme ablassen lässt. Hier spielt das echte Leben. Eine Szene aus Jans Film Heimatnatur, Drama pur. Der Schneckenkanker ist, weil er nicht mehr häufig vorkommt, schwierig zu finden. Chapeau Jan, dass du ihn aufgespürt hast.
Filme brauchen ja auch Drama und Emotion. Wie schaffst du es, eine Dramaturgie in deinen Filmen zu schaffen? Steht die eigentlich schon vorher oder entsteht die durch das Material, was du dann gewinnst?
Also so halb. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Film gemacht über die Fjorde in Norwegen und das ist eine dramatische Geschichte. Der Zug der Heringe, die kommen da in unglaublichen Massen in Küstennähe, um abzuleichen oder versammeln sich dann erstmal und die werden verfolgt von ungeheuren Mengen an Beutegreifern, Vögeln, Wale, Orcas, große Raubfische, Kabeljau und so. Und das ist ja ein Drama, weil die Heringe wollen ja nicht gefressen werden, Anführungszeichen. Die möchten sich gerne vermehren und müssen die immer wieder abschütteln, diese Beutegreifer. Also die verändern plötzlich ihre Lokalität. Der Zug der Heringe verändert sich über die Jahre immer wieder. Und die anderen haben dann auch ein Drama. Die wollen ja satt werden und ihre Babys mit nahrhafter Walmilch versorgen. Also müssen sie Heringe fressen, müssen sie es schaffen, den Heringen auf den Fersen zu bleiben. Habe ich schon ein Drama. Und die Bilder habe ich schon im Kopf, obwohl ich noch gar nicht dort war vielleicht. Ich sehe die silbernen Leiber in diesem blau-schwarzen Wasser. Ich sehe die Wintersonne, die nur tief im Horizont rüberkriecht, die Orcas, die Finnen, wie sie rauskommen, der Wind, Eisschollen treiben rum. Also ich habe sofort ein paar so, sage ich jetzt übertrieben, dramatische Bilder im Kopf und habe sofort eine ökologische Geschichte, an der nichts erfunden ist und die vor allem nicht personalisiert ist. Was ich nämlich gar nicht mag, ist dann, dass Orca-Kalb Petra und der Orca-Bulle Rüdiger müssen jetzt irgendwie ein Abenteuer bestehen. Das wird manchmal gemacht, um Leute zu kriegen. Das gefällt mir gar nicht, weil beim Vermenschlichen der Natur und beim Personalisieren macht man, glaube ich, viele Fehler in der Interpretation der Tiere. Aber ja, das Drama ist ja da draußen und dann sammle ich die Bilder dazu und wie man es dann letztlich strickt im Schneidetisch, ist dann immer noch eine Sache, wo ich nämlich nicht eng ans Drehbuch halten mag. Man schreibt immer ein Drehbuch, das ist eher aber so eine Checkliste. Welche Genehmigung brauche ich? Habe ich ja alles gedacht? Was wäre denn schön zu bekommen? Denke ich auch an kleine Tiere, an Zwischenschnitte, an B-Arten, B-Species und so. Und dann hangle ich mich da so ein bisschen entlang, aber letztlich während der Dreharbeiten gerät dann das Drehbuch immer so ein bisschen auch in den Hintergrund und dann entsteht der Film nochmal neu, letztlich im Schnitt.
Und das Regieführen als solches mit Tieren, wie funktioniert das? Das geht ja eigentlich auch nicht, ne?
Ich bezeichne mich so irgendwie als Regisseur, aber das heißt natürlich nicht, dass man mit der Flüstertüte den Tieren irgendwas zuruft, so wie das vielleicht am Set mit Menschen, mit beim Spielfilm ist, sondern die Regie ist eben im Schneideraum. Also ein konkretes Beispiel, wir waren jetzt bei den Saiga-Antilopen in Kasachstan, die dazu Hunderttausenden ihre Jungen kriegen. Und wir haben tolle Aufnahmen bekommen, wollten wir unbedingt machen, von riesigen Mengen von diesen Antilopen, die im Sonnenuntergang im schönsten Licht durch die Steppe laufen, mit der Drohne und vom Boden und so weiter. Aber so fängt man den Film ja nicht an. Ich möchte ja hinführen. Und dann hatte ich, und das ist, wenn man so will, eine Regiearbeit, die Idee, dass wir über eine sehr weite, sehr schöne Landschaft, mit schönstem Licht, mit Federgras, das weht dann so durchleuchtet vom Boden hin und her, dass wir da erstmal drüber fliegen. Dann sieht man aus der Luft, da sind ja lauter Wege unten drin. Also man kann sich gar keinen Reim draus machen. Was sind das für komische Wege, die alle möglichen Richtungen führen? Und dann sind wir unten in so einem Weg und laufen den Weg entlang. Die Kamera läuft diesen Weg entlang. Also der Kameramann nimmt die Kamera in der Hand, macht leichte Zeitlupe und saust über diesen Weg und hält die Kamera ganz tief. Und in meinem Kopf ist die Anfangsszene so, wir stellen die Landschaft vor, sagen, wo wir sind. Dann kommt Musik und dann fliegt die Kamera quasi durch diesen Saiga-Weg, der schon von tausend Tieren benutzt wurde. Und auf einmal höre ich ganz langsam Getrappel, wird immer lauter, Getrappel und dieses Mö, Mö, diese ganz merkwürdigen Laute, die die Antilopen machen und Schnitt. Und dann sehe ich auf einmal tausende von Tieren, die diese Wege benutzen. Ja, das heißt, ich werde so hingeführt, aber eigentlich mit einem Rätsel, mit dem Geräusch, mit einer merkwürdigen Landschaft und dann zack, kommt das Bild, das alles auflöst. Und diese beiden Bilder muss ich natürlich machen. Also ist das eine gewisse Regieleistung draußen, zu sagen, die beiden Bilder brauche ich, bevor ich die Tiere zeige, damit ich einfach nur nicht nur Tiere filme und Fernseher an, zack, damit die Tiere. Also da ist eine dramaturgische Idee und da gibt es eine Regie und an so Bilder muss man natürlich denken, aber den Tieren sozusagen kann man natürlich nicht befehlen oder auch nur empfehlen, dieses oder jenes zu tun für die Kamera.
Also ich habe verstanden, du stellst dir bestimmte Rampen vor, um die Geschichte zu erzählen, Überleitung und stellst einen Rahmen her und gleichzeitig das, was dann in den einzelnen Sektionen passiert, ist das, was passiert und was eingefangen wird.
Richtig. Da jagen wir, da gucken, was kriegen wir alles an Verhalten. Wir hätten Tiere gerne beim Fressen, beim Schlafen, beim Laufen, beim Säugen der Jungen, all diese Sachen, wo was passiert. Wo man sagt, ach guck mal, interessant oder niedlich oder schön oder spannend oder anmutig. Also emotionale Bilder zu den Protagonisten, zu den Tieren. Und damit wir diese Geschichte erzählen können, brauchen wir natürlich doch ringsrum. Und das ist mein Lieblingsthema. Wie wirken sich diese Pflanzenfresser auf die Landschaft aus? Was fressen die? Und was passiert dann, wenn sie A, fressen, aber zum Beispiel nicht B. Wie schützen sich Pflanzen davor, nicht gefressen zu werden? Eine seltene Orchidee oder eine Wildtulpe, da gibt es viele Tulpen dort und Wildlaucharten, wunderschön blühende, die lagern Giftstoffe ein, die werden dann eben gemieden. Und dann haben die ihr eigenes Drama, sie müssen mit viel Energieaufwand Bitter und Giftstoffe produzieren, wachsen oft langsam oder manche Pflanzen produzieren Stacheln. Da machen wir dann manchmal Zeitraffer, wie diese Pflanzen wachsen. Und man sieht sogar den Wachstum von dem Stachel zum Beispiel, um zu erklären, diese Pflanze hat diese Methode im Laufe der Evolution entwickelt, um nicht gefressen zu werden. Und danach sehe ich dann die Pflanze in der Landschaft und dann sehe ich unscharf im Hintergrund vielleicht die Saiga-Antilope und dann kommt die Saiga-Antilope, wie sie dran riecht und diese Pflanze nicht frisst. Schon habe ich wieder eine Geschichte und ich habe Naturgeschichte, die wissenschaftlich so erforscht ist, in Bildern erzählt, aber habe mir dramaturgische Schritte überlegt, um das sozusagen in eine Bildgeschichte Geschichte packen zu können. Nichts schlimmer im Film, als wenn man sozusagen viel Text hat, aber ich sehe nicht, was ich höre. Weil wenn ich jetzt einfach nur Seigerantilopen zeige und ich erzähle, was sie fressen und nicht fressen, ist ganz schlecht. Ich muss dann schon sehen, dass sie was fressen und muss schon idealerweise auch sehen, dass sie an einem anderen Busch meinetwegen riechen und ihn nicht fressen. Dann wird daraus ein Schuh. Also eine Geschichte.
Also nur die Wörter haben, nicht die Bilder, das reicht nicht. Und gleichzeitig kann man ja die Wörter relativ leicht erzeugen, sobald man die Bilder hat.
Und sogar ohne Worte kann es funktionieren, wenn die Geschichte ganz klar ist. Es gibt Filme, die ganz wenig Text haben. Und es wird für den Zuschauer interessanterweise immer gutiert. Also wenn man einen Film mit wenig Text und wenig Musik hat, kriegt man viel positive Zuschauerresonanz.
Weil dort auch eine gewisse Entspannung und ein Naturerleben und Entdecken stattfinden kann, was manchmal vielleicht mit sehr viel Text eher auf der kognitiven Ebene stattfindet und das andere eher auf der emotionalen Erlebnisebene.
Und es gibt besonders viele Naturfilmrezipienten im Fernsehen oder eben auch in den Mediatheken und übrigens nicht nur ältere Leute. Das hieß ja früher, das Naturfilm, das stimmt auch, dass der typische Zuschauer ist 65 plus und so weiter. Aber gerade mit den Mediatheken hat sich das geändert. Es gibt also durchaus junge Leute, die reinschauen und da kriegt man auch manchmal Feedback. Und es ist auch bei den jungen Leuten interessanterweise so, dass die Ruhe im Naturfilm gutiert wird. Deshalb, wenn ich mir schon sowas reinziehe, brauche ich jetzt nicht auch noch irgendwie einen MTV-Look. Das kann auch funktionieren. Es gibt auch Sendeformate, Terra X und andere, die sind schnell geschnitten und die werden gerne gesehen. Aber ein ruhiger Naturfilm mit kraftvollen, bunten, schönen Bildern, mit emotionalen Bildern, natürlich langweilig darf natürlich nicht sein, das wird gerne angenommen und da freut man sich oder viele freuen sich, wenn dann wenig Tamtam ist, wenig Musik und wenig, sag ich jetzt mal frech, Gelaber.
Okay, Tamtam, Musik, Gelaber und gleichzeitig gibt es ja auch von dir den Film Heimat Natur und da hat jemand den Soundtrack gemacht, der eigentlich auch viel für elektronische Musik steht, Dominik Eulberg. Der hat hier auch schon eine Folge mit uns zusammen gemacht. Wie kam eigentlich die Zusammenarbeit zustande? Und wenn man den Film sieht, merkt man schon, das ist ja eine Musik, die sich auf die Bilder einstellt und gleichzeitig total gut passt irgendwie. Man würde es jetzt erstmal nicht erwarten.
Ich selber höre Techno. Hauptsächlich. Und habe irgendwie, weiß ich mir, eine 30, 40 Stunden Playlist auf Spotify. Und interessanterweise, die meisten Leute, die in der Kamera bei uns arbeiten, hören auch Techno. Und in der Post.
Notgedrungenermaßen, weil sie dann mit dir unterwegs sind.
Ja, nee, von sich aus meine ich. Also das ist irgendwie, hat sich ganz gut so gefühlt, dass wenn man auf Drehreise ist, hört man und lange Auto fährt, hört man Techno. Da war ich in Island und bin mit dem Kai Ziesenhenne, der schon 25 Jahren bei uns ist. Wir sind da durch eine Traumlandschaft gefahren, eine schwarze Vulkanwüste im Inland. Da war ein weißer Gletscher. Da war ein Vulkanhügel, der mit grünen Moosen überwachsen war und es standen Staubstürme, so Sandrosen. Also unwirklich wie auf dem Mars. Wir haben Techno-Musik gehört und sind da durchgefahren zu einem Drehort. Und da kam irgendwie ein ganz tolles Stück. Da sage ich zu ihm, sag mal, wer ist denn der Interpret? Meinte Dominik Eulberg. Ja, habe ich schon gehört. Ich glaube, dem schreibe ich einfach mal. Ich hatte spontan die Idee, diese Musik passt so gut. Und nachher habe ich mir überlegt, warum sie so gut passt. Und da habe ich ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Eulberg, mein Name ist und so weiter, könnten Sie sich vorstellen, auch mal Filmmusik zu machen. Dann schrieb der zurück, lieber Jan, hier ist Dominik. Ich habe mir zu Weihnachten einen großen Fernseher gegönnt und habe mit einem Kumpel den eingeweiht, in dem wir den Moor-Film angeschaut haben. Ich bin sofort dabei. Und dann haben wir uns getroffen und haben festgestellt, dass die Chemie stimmt, dass wir, ich will nicht sagen, aus demselben Holz geschnitzt sind, aber dass wir ganz ähnliche Ansichten haben, ganz ähnliche Einstellungen haben und auch eine ganz ähnlich große Begeisterung für heimische Natur, besonders für heimische Natur. Und das hat sofort funktioniert und deswegen haben wir jetzt bestimmt schon 10 Filme zusammen gemacht, also für etwa 10 Filme, die Filmmusik gemacht und das macht nach wie vor große Freude. Und warum wirkt die Musik so gut? Könnte man ja sagen, Techno ist doch nur bum, bum, bum und völlig artifiziell und industrial, wie passt denn das zur Natur? Aber die Techno-Musik, die ist eigentlich mehr wie manche klassische Musik oder klassische Filmmusik, sage ich mal, wie der Naturfilm selbst gebaut, scheinbar immer gleich. Nehmen wir Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ist doch eigentlich immer dasselbe. Aber jeder Sonnenuntergang ist anders. Und diese Nuancen zu sehen und zu erleben beim Sonnenuntergang, die machen Freude. Und so ist auch die Techno-Musik. Die hat ihr Gerüst, die ist scheinbar monoton, aber sie hat doch eine Varianz, die dann einem Freude macht, wenn man sie wahrnimmt. Dann ist dieser Viervierteltakt, dieser immer gleiche Viervierteltakt, das ist wie ein Puls der Natur. Das ist wie die Jahreszeiten. Wie Sommer, Frühling, Herbst und Winter und so weiter. Oder wie Ebbe und Flut, Ebbe und Flut. Das ist ja auch eine immer gleiche Taktung. Und diese immer gleiche Taktung wird für mich, für meinen Geschmack, ich will das nicht jetzt als Axiom hier verbreiten, aber für meinen Geschmack funktioniert das sehr gut, weil es genau diese scheinbare, immer gleiche Rhythmik, die aber im Detail doch immer variiert, widerspiegelt.
Wenn ich dich so reden höre, ist da auf jeden Fall große Begeisterung, nicht nur für die Musik, sondern auch für deine Arbeit. Manchmal hat die einen sehr, sehr frühen Ursprung. Ich zum Beispiel habe immer schon eine große Begeisterung für Menschen gehabt und das war eigentlich seit meiner Geburt. Meine Mutter hat immer erzählt, dass ich von Tisch zu Tisch im Restaurant gegangen bin und mit den Leuten gesprochen habe. Letzten Endes bin ich dann Psychologe geworden, ne? Der in den Medien arbeitet. Und gleichzeitig gibt es bei dir auch einen Ursprung, wo du sagen würdest, ja, wenn man den roten Faden bis zum Ende zurückgeht, dann gab es da irgendwo bei mir einen Anfang, der vielleicht schon in meiner Kindheit oder Jugend war.
Also das Tierinteresse kann ich nicht bis zum Anfang zurückverfolgen. Das begann sehr, sehr früh. Also wenn die Eltern mit uns Pilze suchen waren im Wald, dann habe ich mit Herzklopfen Laufkäfer gefangen oder meine Waldeidechse und die mir nach Hause genommen und in ein Terrarium gesteckt. Da saß ich wirklich mit bebendem Herzen davor, mich das so begeistert hat. Oder der Vater hat ein Segelboot gehabt an dem oberbayerischen See und da bin ich aber nie auf das Boot, da wollte ich gar nicht hin und zum Leidwesen meiner Eltern bin ich immer ins Schilf und da gab es dann Krebse, konnte man fangen unter irgendwelche Steine im Wasser und da leichten plötzlich Karpfen ab und Libellen und da habe ich mein Zimmer auch angefüllt mit diesen Tieren. Also ich habe immer mit vielen Tieren zusammengelebt und irgendwann kam natürlich Hein Sielmann und Expedition ins Tierreich und Naturfilm und das durfte ich gucken und es hat mich völlig entführt in diese Welten und wie es der Zufall so will, kam dann irgendwann, Sielmann habe ich ja später kennengelernt, ein Naturfilmer, ich war auch in allen Naturschutzvereinen, da werde ich im Konfirmationsanzug hin und hatte im Büchlein, habe alles, was die erwachsenen Leute da so referieren, von irgendwelchen Reisen, Dias zeigen, also Bilder herzeigen, habe ich alles mitgeschrieben und so. Und irgendwann suchte ein Naturfilmer Kreuzottern für seinen Film, was Mohren fand keine. Und ist zum Naturschutzverein, hat gefragt, wisst ihr, könnt ihr mir helfen? Dann haben die zu ihm gesagt, da ist so ein kleiner Steppke bei uns, der redet immer über Schlangen. Und immer wenn wir Schlangenbilder zeigen, dann sagt er uns, wie die heißen. Frag doch den mal. Und dann rief er bei mir an und lange Rede, kurzer Sinn, ab da habe ich den ganz viel begleitet, da war ich damals 12 oder 13, da habe ich ihn tageweise begleiten dürfen in Deutschland oder in Bayern und später war ich mit ihm dann auf mehrmonatigen Drehreisen, sein Assistent in Mexiko, auf den Salomoninseln, in Ungarn, wo auch immer und da habe ich dann auch gesehen, dass Tierfilme auch nur mit Wasser kochen. Davor dachte ich auch, die können mit Tieren reden und Hexen und dass die alles so nah vor die Linse kriegen, aber da habe ich dann gesehen, dass es auch ein Job ist wie jeder andere und da entstand dann sozusagen die Idee, das selbst zu machen, weil ich gemerkt habe, dass das eine Möglichkeit ist, einen Beruf zu ergreifen, der meine unzähmbare Neugier auf die Tiere da draußen, aber auch auf die Pflanzen und Pilze, muss ich sagen, das befriedigt.
Und du meintest gerade, nicht mit Tieren sprechen können oder kein Tierflüsterer ist. Wie funktioniert denn das, dieses nahe vor die Linse kriegen? Klar, mit den entsprechenden Objektiven, aber es ist auch einfach ganz viel wahrscheinlich warten am richtigen Platz und in sich gehen und dann Ruhe und Geduld bewahren.
Das ist das Gegenteil von Kommunikation mit dem Tier. Ich versuche herzustellen, die Situation, dass das Tier nicht merkt, dass ich da bin, platte Dings. Die verschiedensten Methoden. Wir haben also zusammenschraubbare Verstecke mit Spionscheiben. Ja, da kann ich durchschauen, aber das Tier nicht rein. Das Tier denkt, hey, da steht eine senkrechte Pfütze in der Landschaft. Was soll das denn? Also, jetzt in Parenthesen, denkt das Tier natürlich nicht. Aber manchmal wundert sich kurz Tiere und dann vergessen, dass dahinter sitzen aber wir mit Objektiven. Oder wir haben Tarnanzüge, mit so 3D-Blättern drauf, die ziehen wir uns an und gucken durch so ein Netz durch und dann sind wir auch weitgehend weg, wenn wir uns ruhig halten. Man kann jetzt einfach Zweige zusammenbinden oder sich mit grünen Klamotten irgendwo einfach hinsetzen und sich einfach ruhig halten. Man muss so Dinge bedenken, wie dass man sich nicht in den Wind setzt, also dass die Windrichtung stimmt, dass viele Tiere, von denen wir es gar nicht ahnen oder gar nicht bedenken, dass sie uns sofort riechen, selbst wenn wir 100 Meter weg sind, wenn der Wind von uns zum Tier kommt und. Also all diese Methoden benutzen wir. Wir haben autonome Kamerasysteme, die wir halt aufbauen in einem Nest, schnell zum Vogelnetz da aus, eine kleine Kamera aufbauen, ein paar Netzchen drüber, eine Fläche draufkleben, wieder abhauen, dann zeichnen die 9 Stunden auf. Einmal die Stunde kommt die Mutter, die furchtbar scheu ist, die sich stören würde an uns, dass wir da als Buckel plötzlich so groß auftauchen, haben wir jetzt in Kasachstan auch gemacht mit Adlern und anderen Tieren. Und dann machen jetzt die Kameras ohne uns. Also diese ganzen Techniken des Nicht-Kommunizierens, des der Kommunikationsvermeidung, sprich das Tier nimmt mit seinen Sinnen mich nicht wahr, die versuchen wir zu nutzen. Im Idealfall immer oder meistens mit Erfolg. Geht auch mal schief natürlich und sammeln so die Aufnahmen zusammen.
Wow, es entstehen ja wirklich wahnsinnig schöne, erstaunliche, poetische Dinge, die ganze Zeit ablaufen und man nicht immer das Motiv einfangen, was man dann letzten Endes haben wollte, aber das sieht ja der Zuschauer auch nicht, ne, auf der Leinwand. Was braucht es neben Geduld und Aufmerksamkeit und Kreativität? Was macht einen guten Naturfilmer aus? Welchen Anspruch hast du an dich selbst? Und vor allem, Was ist deine Motivation hinter deiner Arbeit?
Also die Motivation kommt ganz klar aus einem sehr großen und einer Neugier und einem Interesse an dem Lebendigen. Also ich finde es so fantastisch, wenn man in den Nachthimmel guckt, man sieht diese ganzen Sonnen, also die Sterne, und um die kreisen Planeten. Die allermeisten Sonnen sehen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es noch irgendwo Leben gibt. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwo Leben. Aber weit und breit sind wir doch die einzige Kugel, die durchs Weltall saust, die genau in der passablen Entfernung zu einem Stern ist, wo Leben entstehen konnte und wo das Leben heute so vielfältig da ist, mit Billionen von Spezies. Und das ist über Jahrmilliarden entstanden. Das sind ganz feine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und es ist unglaublich komplex und unglaublich auch wertvoll und filigran, was wir da draußen vorfinden. Und es ist zum Teil ja auch noch gar nicht erforscht. Vieles ist noch nicht gesehen, vieles ist noch nicht gefilmt. Und da dürfen wir sogar beruflich, also hauptberuflich, nicht nur in der Freizeit, reinstechen, reinstoßen, uns beschäftigen und da Beute machen, also optische Beute machen und es nachher zusammenpacken und dann Leuten präsentieren, denen das im Idealfall auch noch gefällt. Das empfinde ich als ganz großes Privileg und das befriedigt mein Naturinteresse sehr stark. Wenn man das nicht hat, ist man nicht, wie soll man sagen, das ist das Wichtigste, was du mitbringen musst als Naturfilmer, dass dich das interessiert, was du da hast. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn du mal frierst oder lange laufen musst oder wenn irgendwas anderes nervt, weil das Tier nicht kommt oder es sind viele Mücken da. Es gibt ja viele Momente in der Natur, die jetzt nicht einfach nur Sonne auf den Bauch scheinen lassen sind. Ja? Mhm. Und das ist dann der Preis, den man zahlt, aber den zahlt man gern, weil das eben toll ist draußen. Und bei uns, wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb und bei uns können Leute Praktika machen, Einjährige oder eben auch eine Ausbildung zum Mediengestalter und ganz gelegentlich kommt jemand zu uns, der sich da völlig verschätzt. Haben wir schon gehabt. Es gibt ja schon eine ganze Weile, 25 Jahre. Und dann gibt es Leute, die stellen sich das schön vor und stellen fest, oh Gott, so unregelmäßige Arbeitszeiten. Es kann sein, dass der Samstag, der Sonntag mal drauf geht, weil dann ist früher, dann gibt es Vogeljunge im Nest oder was anderes. Und dann ist gerade das gute Wetter und dann muss man auch noch um 4 aufstehen. Also diese Unregelmäßigkeit und diese Abhängigkeit von der Witterung und von den Geschehnissen der Natur, das muss man abkönnen oder muss man im Idealfall sogar auch mögen.
Gab es in deiner beruflichen Laufbahn auch richtig brenzliche Momente? Weil wenn du viel in der Natur bist, gibt es ja vielleicht auch manchmal Momente, wo du merkst, oh, das war jetzt knapp, das war sehr gefährlich.
Also es gab mal Situationen mit fremden, exotischen Kulturen, wo wir uns nicht ideal verhalten haben, wo die Schuld eher bei uns lag. In Mittelamerika gab es zweimal Situationen, wo unser Verhalten nicht angepasst war an die indianischen Gemeinschaften dort. Und da hatten wir zweimal größeren Ärger, da war auch Eifersucht im Spiel, weil die einen Leute, bei denen wir wohnten, die haben noch Geld bekommen, der Nachbar aber nicht und so Sachen. Aber man muss sagen, die Reisen oder die Aufenthalte in Großstädten, sag ich jetzt mal, sind sicher das Gefährlichere, die vielleicht lange Autofahrten und so, und nicht die Natur selbst. Wir hatten einmal eine brenzlige Situation vor einigen Jahren, war ich von Red Bull angefragt als Highspeed-Kameramann, also Terramata als Highspeed-Kameramann in Ruwenzori in Uganda. Und als die angefragt haben, habe ich gar nicht gefragt, wie viel Geld es gibt. Ich habe aber zugesagt, weil da wollte ich schon immer mal hin. Und dann waren wir da auf 4000 Meter Höhe und haben da tolle Sachen. Da gibt es ja so eine riesenwüchsige Pflanzen, so ein Märchenwald, wo Heidekraut, das bei uns gerade mal so 40 Zentimeter hoch wird, wird dort halt baumförmig 10, 12, 15 Meter hoch, Riesenlobelien, eine ganz verrückte Landschaft, Moore gibt es da oben. Und da kam ein Brand auf uns zu, ein Wildfeuer. Und davon mussten wir davonlaufen. Und der Wind war aber gegen das Feuer. Hätte der Wind gedreht, wären wir definitiv weg gewesen. Und da sind wir 20 Kilometer mit all unserem Gepäck davongelaufen und runter und mussten die Dreharbeiten abbrechen. Das war, wenn man so will, brenzlig und sehr unangenehm.
Im wahrsten Sinne.
Genau, im wahrsten Sinne. Ein bisschen Angst im Spiel. Aber in der Regel ist man in der Natur eigentlich immer, wenn man sich richtig kleidet und es nicht vergisst, Wasser mitzunehmen, wenn es trocken ist, gut aufgehoben.
Du bist ja nicht nur preisgekrönter Naturfilmer, sondern auch Bestsellerautor. Wildnis heißt dein Buch, 2023 erschienen. Gibt es eigentlich noch echte Wildnis in Deutschland? Also gibt es überhaupt einen Quadratmeter in Deutschland, der nicht vom Menschen bereits umgestaltet wurde?
Nein, also wenn du noch Mikroplastik oder andere Dinge mit hinzunimmst, gibt es keinen Kubikzentimeter mehr, der nicht mit die Spuren des Menschen trägt. Aber jetzt kommt das große Aber, das macht mir nichts, weil es gibt Gebiete und wir können diese Gebiete mit einem Fingerschnippen schaffen, in denen Wildniszustände herrschen, in denen die Gesetze der Wildnis wieder herrschen, die also sozusagen die Definition der Wildnis erfüllen, obwohl sie nicht aus der Zeit direkt stammen, als noch alles Wildnis war, die Zeit, bevor der Mensch das Land so gründlich in Beschlagnahmen. Und da sind wir wieder bei den großen Tieren. Also wenn wir jetzt eine große Landschaft bei uns nehmen würden, das gibt's ja noch nicht, aber das, glaube ich, dauert nicht mehr viele Jahre, bis wir das wieder haben werden, bis wir unsere Toscherpfanne, unseren Gorongoro-Krater in Deutschland kriegen, allerdings mit Proxys, mit Ersatzwildtieren zum Teil. Ein großes Gebiet, wo wir vielleicht die Wiesente, die es ja noch gibt, reinbringen, aber auch Wasserbüffel, Ponys, Halbesel, also Sachen, die es bei uns früher eben gab. Manche Dinge kriegen wir nicht wieder her, Elefanten, Nashörner und so weiter so leicht. Und wenn dann noch der Wolf da ist und der Goldschakal kommt ja gerade wieder und der Fuchs, da haben wir auch die Räuber da. Die Vielfalt der ganz Großen wird nie wieder so sein, wie sie mal war, aber die Natur funktioniert dann wieder so, wie in einer Wildnis. Und da gibt's dann vielleicht auch, wenn die Räuber Beute machen, Aas, in dem Aas leben ganz besondere Käfer und Fliegen, von den Fliegen lebt wieder etwas anderes. Das ist eine ganze Kette von Organismen, die sich dann aneinander reiht und sofort anfängt, wie soll man, ganz lebendig zu werden und ganz virulent zu werden, wenn man solche Zustände wieder schafft. Das funktioniert selbst bei uns hier zu Hause. Wir wohnen ja auf dem Bauernhof und haben ein bisschen Fläche ums Haus und da haben wir Wasserbüffel und Ponys. Und obwohl es nicht viel Fläche ist, also wir sind weit weg von der Größe eines Nationalparks oder eines Naturschutzgebietes, das ist größer, sind bei uns auch Eisvögel und Pyrolebrüten und Wasserwalle und auch lauter Blaukehlchen, lauter relativ seltene Tiere und Ringelattern und ganz viel da und Zaunedechsen und. Und alle bedienen sich oder fügen sich ein in diese Mini-Landschaft hier, die nachhaltig von den großen Tieren gestaltet wird. Wenn wir die jetzt hier rausnehmen und alles einfach wachsen lassen, und man sagt, das ist doch Wildnis, dann haben wir ganz viel Erlengebüsche und Brennnesseln und Weidengebüsche und kräftige Gräser. Und dann wäre Schluss mit den ganzen kleinen Vögeln und den Zaunedechsen und vielen Insekten, Libellen, Heuschrecken und so weiter.
Eine neue Art der Wildnis können wir also schaffen. Besonders das Grünland spielt eine große Rolle, also Wiesen und Weiden. Jan hat es beschrieben. Es ist der Lebensraum von mehr als der Hälfte aller höheren Pflanzenarten in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Insekten sind an das Offenland angepasst und auf Wiesen und Weiden angewiesen. Nur 20 Minuten mit dem Rad vom Museum für Naturkunde entfernt liegt das Tempelhofer Feld, mitten in der Stadt. Hier gibt es offenes Grasland, wenig Bäume, viel Wind und eine hohe Artenvielfalt. Die Berliner fahren ihre Radrunden, lassen ihre Drachen steigen oder entspannen auf der Wiese. Und nebenan brütet die Feldlerche auf der offenen Wiese am Boden. Von Frühlingsanfang bis Herbst ist der Steinschmätzer auf dem Feld zu Hause. Eine bedrohte Vogelart, die ihr Nest gerne zwischen Steine baut. Oder die italienische Schönschrecke. Eine bedrohte Heuschreckenart mag das sonnige Feld. Sie braucht es richtig warm. Noch viele weitere bedrohte Insektenarten leben hier. Darunter 130 Wildbienenarten, aber auch Zauneidechsen und Fledermäuse.
Du hast die Chance, ein Bewusstsein für etwas zu schaffen, was eigentlich unter dem Radar von ganz, ganz vielen Menschen läuft und damit auch eine Hinwendung zu der Natur, weil wir schützen ja am Ende eigentlich nur das, was uns bewusst ist und was wir kennen. Ist das auch ein Teil deiner Motivation?
Ja, wie soll man sagen, ich verstehe die Frustration vieler über die Zustände auf dem Planeten. Und immer wieder bin ich auch schockiert oder verärgert oder traurig oder sauer, wenn man sieht, was in der Landschaft passiert. Ja, dass das Rebhuhn, die Feldlerche gerade aussterben und. Ganz viele Sachen gäbe es dazu sagen. Aber ich bin auch ein unverbesserlicher Optimist und in mir wohnt eine große Lebensfreude. So, und die Kombination aus diesen beiden Dingen führt dazu, dass ich mich bemühe, einen winzig kleinen Teil, selbstverständlich nur, aber dazu beizutragen, dass die Erde ein besserer Ort wird. Das sollte ja eigentlich im Idealfall jeder Mensch machen. Und da gibt es ganz konkrete Ansatzpunkte in der Natur, beim Naturschutz, die mir wichtig sind. Und für die setze ich mich sehr stark ein. Für die kämpfe ich sogar regelrecht. Und deswegen schreibe ich Bücher. Und deswegen halte ich auch relativ viel Vorträge, weil ich da sozusagen Botschafter einer guten Idee sein möchte. Und diese Idee, die hat mit Kühen zu tun.
Sag mal bitte.
Also, um es kurz zu machen, jeder kennt die Zeit der Saurier. Und jeder weiß, oder viele wissen, dass vor 65 Millionen Jahren die Saurier verschwunden sind, mutmaßlich durch einen Meteoriteneinschlag. So, was ist dann passiert? Die Saurier waren nun weg. Dann kamen die Säugetiere auf den Plan und die haben die Saurier ersetzt. Die sind sofort riesengroß geworden, haben alle Landmassen, praktisch alle Inseln überall das ganze Land besiedelt. Und es waren die großen Pflanzenfresser. Und von diesen großen Pflanzenfressern lebten die Raubtiere. Und das hat so lange angedauert, bis der Mensch auf den Plan trat, der Mensch als moderner Jäger, und diese Tiere beseitigt hat. Und das hat unglaubliche Implikationen, die im Naturschutz lange nicht erkannt wurden. Im Umkehrschluss, eine Landschaft ohne große Tiere ist unvollständig und funktioniert nicht richtig. Deswegen können wir auch heute, wo die großen Tiere draußen nicht mehr sind, eigentlich nicht sagen, wir tun ein Gebiet einzäunen oder stellen Schilder auf, Wege nicht verlassen, machen da Naturschutz, überlassen sie selber, dann entsteht nicht ursprüngliche Natur, dann entsteht eine sehr stark degradierte Natur, weil dann die stärksten und wüchsigsten Pflanzen alles Licht vereinnahmen, in Konkurrenz zueinander stehen und ganz viel Leben verdrängen. Das ist eigentlich der dichte Wald, den wir viele Orte in Schutzgebieten haben. Der ist mitnichten ein Urwald, der ist mitnichten das, was wir im Naturschutz brauchen. Während, wenn wir die Nachfahren der großen Tiere, vor allem Rinder und Pferde, in die Natur rausstellen, in einer ordentlich großen Zahl, da gäbe es noch viel zu sagen, mache ich jetzt nicht, dann entstehen wahre Wunder, dann explodiert das Leben im Dung, die Dungkäfer und Fliegen, von denen leben die Vögel und die Eidechsen und die Fledermäuse und, und. Die Ökosystemdienstleistungen der großen Tiere sind nicht hoch genug zu bewerten, und darum werbe ich sehr stark zusammen mit vielen, ja, auch Wissenschaftlern und anderen Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, werbe ich sehr stark für eine Rückkehr der großen Tiere in unsere Natur und in unsere Schutzgebiete.
Also, weil es die großen Säugetiere in unserer Landschaft naturgemäß nicht mehr gibt, wäre die Artenvielfalt nicht am größten, wenn man die Natur ab jetzt einfach so machen lässt.
Richtig, das ist ein Konzept, das gibt es noch, das ist aber ein altes Konzept. Das nennt man Prozessschutz, obwohl der wichtigste Prozessgeber in diesem Gefüge nicht mehr da ist. Also natürliche Prozesse sind vielleicht Sturm und Feuer und Borkenkäfer, und da fällt der Wald um und es tut dem Wald gut. Unser Wald geht's ja sehr gut gerade, aber halt nur aus ökologischer Sicht, nicht aus forstlicher Sicht. Da leidet der Wald, er ist weniger produktiv geworden, er hat auch nicht mehr dieselben Klimaleistungen, er ist ja faktisch klimaschädlich. Laut der Bundeswaldinventur, die im Oktober 2024 vorgestellt wurde, wird also vom Wald mehr Kohlendioxid freigesetzt, als aufgenommen wird. Muss man ja forschen, unser Wald als klimaschädliches System. Er ist halt eben durch den Klimawandel und vielleicht auch durch die Art und Weise, wie wir ihn bewirtschaften, ist er nicht in einem Zustand, den er auch haben könnte, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das Maximum an Leben in einer Fläche ist eben nicht, wenn wir die Fläche nicht selbst überlassen, dann stellt sich Wald ein, dann sterben auch die meisten Bäume aus. Denn man muss wissen, die allermeisten heimischen Baumarten können im Waldesinneren ja gar nicht leben. Wenn der Förster oder die Försterin nicht dafür sorgen, dass die Eichen freigestellt werden, dass der Speierling freigestellt wird, das Ahorn und so weiter, dass der Wald ein bisschen lichter ist, dann würden die alle verschwinden. Die könnten sich auch gar nicht vermehren. Die können vielleicht eine Weile da stehen, aber gerade die Eiche neigt dazu, Mehltau zu bekommen, dann früh abzusterben. Und am Schluss hat man eben einen Buchenwald. Die Buche kann sich aus sich selbst heraus ganz gut verjüngen, die verträgt sehr viel Schatten. Die Tanne verträgt auch noch relativ viel Schatten, aber die meisten, wenn nicht alle anderen Bäume und gar die Gehölze, die kleineren Stachelgehölze, die Rosen, der Weißdorn, die Schlehe, wie sie alle heißen, der Schneeball, gibt's ja ganz viele bei uns, die können alle nicht im Wald leben. Das heißt, wenn wir ein Naturgebiet sich selbst überlassen, entsteht ein so eine Art Klimastadium mit so ein paar Pflanzenarten, die den Schatten vertragen und dann noch konkurrenzfähig sind. Aber die allermeisten Organismen verschwinden dann aus diesem Gebiet. Und das ist ein Dilemma in unseren Naturschutzgebieten. Auch ein Dilemma in den sogenannten Wildnisgebieten, wo wir 0,6% der Landfläche sind ja sogenannte Wildnisgebiete. Die Bundesregierung hat schon vor 20 Jahren gesagt, es sollen 2% werden, finden aber die Flächen irgendwie nicht. Da tut sich nicht viel. Und die versucht man aus einer gewissen Definition heraus, einfach sich selbst zu überlassen. Das klingt doch irgendwie sympathisch, natürlich die Natur einfach Natur sein lassen. Aber wenn der wichtigste Prozessgeber, also neben Wind und Feuer und anderen Dingen, die es irgendwie so offen halten, nämlich die großen Tiere nicht da sind, führt es nicht zu dem gewünschten Erfolg. Und das erkennt man zunehmend. Es gibt Leute, die streiten es nach wie vor ab. Aber es gibt immer mehr Leute, die das so sehen, so annehmen, so durchdenken. Es gibt ganz viele Publikationen zu diesem Thema. Und deswegen gehört mit Sicherheit die Zukunft. Und es würde mich ärgern, wenn es erst nach meinem irdischen Gastspiel auf der Bühne des Lebens stattfindet und passiert, wird die Zukunft ganz sicher der Beweidung und dem Naturschutz unter einen Bezug der großen Tiere gehören.
Hm. Du hast ja gerade angesprochen, auch so ein kleines Naturreservat geschaffen. Da spielen ja die Wasserbüffel eine Rolle. Du hast Wasserbüffel. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du das gestaltet? Ist das so ein Disneyland für Naturschützer?
Es ist mein persönlicher Biodiversitätsspielplatz. Mhm. Also wir können da viel experimentieren und ausprobieren. Und wir filmen auch viel hier. Bei unserem Grund stehen Verstecke. Das sind ja so ein paar Hektar Land, und das, wo es nass und feucht ist. Und da sind viele Tümpel und Gräben. Da waren mal Entwässerungsgräben aus Zeiten der Landwirtschaft in den 50er, 60er Jahren. Die haben wir zugestopft. Und zwei Bäche grenzen an das Grundstück. Und wir haben einen großen Badeweiler für unsere Kinder. Den nutzen aber die Kinder und auch wir nicht mehr, weil der sehr stark verkrautet ist mittlerweile. Das finde ich aber schön, weil das immer mehr Libellen, mehr Frösche. Und da dürfen die Büffel auch baden. Der ist halt 2 Meter tief, da können die auch völlig untertauchen und kommen irgendwo wieder raus, haben Seerosen auf dem Kopf und machen genau das, was in Afrika in der Natur, das wir gedreht haben für unseren aktuellen Kinofilm jetzt, oder in anderen Naturgebieten, wo viele große Tiere sind, die machen genau dasselbe. Die Büffel fressen gerne diese wüchsigen Uferpflanzen wie Schilf und Schwaden und Rohrkolben. Und wenn die am Ufer abfressen, ist das Ufer auf einmal hat einen Weiderasen, also eine kurzgefressene Grasnarbe in Bereichen, nicht 100%, aber so 70-80%. Und auf einmal kommt da die Sonne auf den Boden. Und weil die Sonne da auf den Boden kommt und Wärme an den Boden kommt, sind da ganz viele Wildbienen und kleine Käferchen und ganz viele kleine Kräuter, kleine Rosettenpflänzchen mit kleinen Blütchen. Also auf einmal entsteht ganz, ganz viel Artenvielfalt. Und das Schilf und die Schwaden und diese Pflanzen und die Brennnesseln, die die Büffel gerne fressen, die verschwinden ja nicht komplett. Die bleiben ja immer noch da. Aber sie machen halt nicht mehr so flächig zu. Es gibt ja bei uns Seen, Seeufer, da ist alles nur noch Schilf. Das ist eigentlich ein ganz unnatürlicher Zustand. Es gibt Tiere natürlich wie die Rohrsänger und andere, die darin gut auskommen und darin leben. Und deswegen steht es oft auch zu Recht unter Naturschutz. Also ich will nicht sagen, nicht zu Unrecht. Aber würde man diese Gebiete auflockern durch große Tiere, und du hast immer noch 10% Schilf und der Rest ist eben dieser Weiderasen und Suhlen und Tritte, wo das Wasser ganz heiß wird im Sonnenlicht. Da gibt es dann Myriaden mit den Wasserflöhen und Würmchen, die wieder irgendwelche Wartvögel rauspulen und so weiter. Dann explodiert das Leben, dann ist da viel mehr zu entdecken und zu sehen, als wenn man die Natur, egal ob Wald oder Seeufer, einfach sich selbst überlässt, weil dann eine Uniformierung stattfindet und nur die Starken sich durchsetzen und das Bild beherrschen.
Du hast gerade den neuen Kinofilm angesprochen, der bei euch in der Produktion ist. Darf man da schon ein bisschen mehr drüber erfahren?
Na klar, der rankt sich auch um dieses Thema. Der heißt Grandioses Grasland. Und da drehen wir in viel in Mitteleuropa, bisschen Osteuropa, Rumänien aus bestimmten Gründen, in Kasachstan, in Afrika und in Kanada. Der Film stellt dieses weltweite Phänomen der positiven Wirkung der großen Tiere vor. Und es gibt ja nur noch einen Kontinent, nämlich Afrika, wo die großen Tiere, und da leider auch weitgehend nur noch in den Nationalparks, noch da sind. Aber Afrika ist nicht der Kontinent der großen Tiere. Bei uns gab es früher mehr ganz große Tiere, die über eine Tonne Lebendgewicht haben, als in Afrika. Und am allermeisten gab es in Nord- und Südamerika. In Südamerika hatte 29 Tierarten von über einer Tonne Lebendgewicht. Riesige Faultiere, riesige Säugetiere aus Gruppen, die gar keine Verwandtschaft heute mehr haben. Und natürlich Elefanten und Pferde. Und die sind in nur wenigen 100 Jahren ausgestorben, als die indigenen Amerikaner über die Beringstraße, die am Ende der Eiszeit begehbar war, als sie Amerika besiedelt haben und dann ausgerüstet waren mit relativ modernen Jagdwaffen, also mit Fernwaffen, Pfeil und Bogen und Speerschleudern. Da hatten die großen Tiere dem wenig entgegenzusetzen, dauert es ein paar hundert Jahre und dann waren diese Tiere weg. Nur die kleineren haben überlebt, also der Bison, aber der ist ja eben, wiegt ja keine Tonne, ich glaube, ein Bisonbulle wiegt 600, 700 Kilo, immerhin, aber das ist keines der ganz großen Tiere. Und so weiter. Selbst Australien hatte Riesenbeuteltiere, tonnenschwer. Und die sind immer dann, wenn der moderne Mensch auftaucht, sind die verschwunden. Und jetzt hat man auch in USA und Kanada erkannt. Wir wollten eigentlich in den USA drehen, aber die aktuellen Entwicklungen haben uns dann bewogen, lieber nach Kanada zu gehen. Und in USA und Kanada stellt man das auch fest, dass die Prärie, die man hatte, die man auch an Pollendiagrammen und auch fossil nachweisen kann, dass die ja stark bedroht ist und dass man die nicht einfach anpflanzen und schützen kann. Die kann man nicht einfach sich selbst überlassen. So ein Grasland, so eine Prärie bleibt nur Prärie und Grasland, wenn es beweidet wird. Und deswegen gibt es ja viele Versuche mit Bisons, aber eben auch mit Hausrindern und Pferden, um diese Landschaften sozusagen zu revitalisieren und wieder zum Leben zu erwecken. Also wir spüren da einem weltweiten Phänomen nach.
Das klingt spannend. Und wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen und unseren treuen Kooperationspartnern, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt. Von uns gibt's da nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch und ihr könnt fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast professionell beantwortet von unseren Gästen. Und heute, Jan, bist du dran. Und die Frage lautet, wie viel Prozent der Landfläche in Deutschland gelten aktuell als echte Wildnis im Sinne von unbewirtschafteter, sich selbst überlassener Natur? Etwa 0,6 oder 3,6?
Das sind 0,6% der Landesfläche, wenn die Definition herangezogen wird, Wildnisgebiete, wenn man die Nationalparks, die wir haben, mal außen vor lässt.
Vielen Dank. Das war für mich eine sehr, sehr spannende Folge. Danke für die Einblicke in dein Wirken, in deine Werke. Es hat Spaß gemacht.
Ja, danke für die schönen Fragen und fürs Gespräch.
Wer im Raum Berlin Lust bekommen hat, mal einen Ausflug in ein Wildnisgebiet zu machen, dem empfiehlt Jan die Sielmanns Naturlandschaft in der Döberitzer Heide. Sie liegt zwischen Berlin und Potsdam und circa 3600 Hektar groß, ein bisschen größer als der Grunewald. Das war früher mal Militärgebiet und heute könnt ihr da Großtiere wie Wisente, Przewalski-Pferde und Rothirsche beobachten. Rinder und spanische Wildpferde begegnen euch im benachbarten Ferbitzer Bruch. Ein guter Ausflug, um unsere Pause zu überbrücken, denn wir verabschieden uns in die Herbstpause, wandern zu den Wiesenten, sammeln Pilze und sammeln neue Themen. Bis dahin, ich sage Danke an euch, dass ihr uns so treu begleitet. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Tschüss!